Ja, servus, moin moin und hallo allerseits, hier ist Howie und wir schlagen heute eine neue Seite vom Bärs Tagebuch auf. Wir reden heute über körperliche Fitness, das ist tatsächlich ein Thema, gerade wenn man auf Weltreise will. Außerdem reden wir ein bisschen über Helme, das wird richtig nice, wir hören uns gleich nach dem Intro. Ja, wie die Zeit vergeht, Leute. Es ist schon wieder Ende September und damit Zeit für eine neue Tour. Wir fahren weg, wir fahren nächsten Monat wieder auf Tour und ihr könnt dabei sein. Und das ganz, Gott, ich will so viel auf einmal erzählen. Das ganz Besondere an dieser ganzen Nummer ist nämlich, wir werden wie immer unser GPS-Gerät für unsere Patronen dabei haben. Ihr könnt schauen, wo wir gerade sind. Und wir haben gestern in einer Art Krisensitzung entschieden, dass wir nicht nach in die Niederlande und nach Belgien fahren werden. Wir wollten ja eigentlich die TED fahren und gucken, wie weit wir kommen. Wir hatten überlegt, ob wir es irgendwie schaffen können, innerhalb von 10 Tagen bis nach Frankreich zu kommen über die TED. Wäre ein Riesenabenteuer gewesen. Ich habe mir schon sau viel Material und Filme von der TED Niederlande angeschaut. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Gerne mal von euch ein paar Kommentare, falls ihr da schon gefahren seid. Ich hätte mega Bock drauf, zumal ja die TED hier quasi durch Bremen geht und die Idee war, und das, wir werden es auch noch machen, aber die Idee war, dass wir hier in Bremen auf die TED fahren, also hier ganz in der Nähe geht sie an Bremen vorbei und wirklich die TED komplett durchfahren, so weit wie wir kommen von hier aus. Die ist hier erstmal super langweilig, die TED. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, wir waren mal mit den Trans-European Trail-Leuten in Kontakt, wir wurden mal angeschrieben, ob wir Bock hätten, hier den Teil zu ergänzen von der TED bis in die Niederlande. Aber in einem etwas näheren Austausch kam dann sehr schnell heraus, das ist eine Aufgabe, der sind wir nicht gewachsen. Ernsthaft. Das Problem ist für uns, also für mich persönlich wäre es jetzt gar kein Problem, viele Kilometer hier was zu finden. Offroad, von anspruchsvoll bis einfach nice zur holländischen Grenze. Aber es muss halt legal sein und zwar 100% legal. Und hier gibt es, also ich habe hier so ein paar Playgrounds in der Nähe, habe ich schon öfter erwähnt, die sind mehr so Grauzone, eher so Mittelfeld. Und ich hätte voll Bock gehabt, was zu suchen und so. Und ich, klar, wäre mir wichtig gewesen, dass es auch ökologisch vertretbar ist und alles. Aber so 100% legal, huiuiui, bis zur holländischen Grenze. Das Ganze muss mit GPS-Daten voll dokumentiert werden. Und das ist ein unfassbar Haufen Arbeit. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist. Naja, auf jeden Fall hatten wir das vor. Und da jetzt unser Gesundheitsminister vor ein paar Tagen nochmal eine Warnung rausgehauen hat für eben Holland und Belgien. Ja, ich weiß, es sind nur einige Gebiete, aber der Punkt ist einfach der, wir haben drüber gesprochen. Also erst war ich der Meinung, lass uns das mal machen. Ich sehe da jetzt kein Problem. Stichwort, wir sind fast nur draußen, wir versuchen wieder zu zelten. Wir haben den ganzen Tag einen Helm auf und ein Tuch um und so. Ich meine, wir kommen kaum mit Leuten in Kontakt. Wo ist das Problem? Aber im weiteren Gespräch kam raus, ey, wir sind halt ein bisschen öffentlich. Wir sind bei Instagram, wir sind bei YouTube. Und irgendwie muss es nicht sein. Irgendwie haben wir uns entschieden, es muss jetzt nicht sein, dass wir trotz Warnung dahin fahren. Außerdem müsste man dann, wenn dann doch zum Beispiel die Areas, wo wir durchgefahren sind, zu also Risikogebieten erklärt werden. Also wir hätten ja erstmal einen Umweg um die Risikogebiete gemacht, aber wenn das zum Beispiel im Nachhinein noch passiert wäre, ja, was hätten wir machen müssen? Wir hätten dann auf jeden Fall in Quarantäne gehen müssen. Test und Quarantäne. Und ich meine, das ist alles nicht so wild, aber warum soll man es machen, wenn es sich vermeiden lässt? Und das ist vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt dann dafür. Dann halt später, nächstes Jahr, keine Ahnung. Ich bin trotzdem aufgeregt, weil also die Frage ist ja immer, was fasziniert mich an der nächsten Tour? Und eine Deutschland-Tour ist natürlich sowieso ganz cool. Wir leben ja in einem coolen Land, da gibt's ja viele interessante, unterschiedliche Regionen, die man erkunden kann. Wir haben tolle Motorradregionen, wir haben einige Offroad-Regionen, die man erkunden kann. Aber was es für mich jetzt interessant macht, vielleicht rede ich es mir auch nur ein, ist tatsächlich, dass wir Mitte Oktober jetzt fahren. mitten im Herbst und man überhaupt nicht weiß, was passiert. Es können wunderbare, schöne, sonnige Herbsttage werden, das ist aber nicht so wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass es schon ganz schön kühl wird und dass es durchaus matschig, pampig und nass wird. Und das wird sehr, sehr spannend, da freue ich mich irgendwie drauf. Daran merkt man auch, dass ich ein Nerd bin, dass ich mich darauf freue. Ich habe echt ein bisschen Bock drauf, mich selber mal wieder zu testen, was kann ich eigentlich ab und wann ist es mir auch mal zu viel, wann sag ich den Boys so, ey, wie sieht's aus, wollen wir jetzt nach 3 Tagen voll durchregnen, wollen wir vielleicht mal ein Zimmer nehmen irgendwo, also ich habe da auch gar nichts gegen, ich bin einfach nur gespannt, wie es sich anfühlt, so, sowas interessiert mich ja immer sehr, wie fühlt es sich an, was für Erfahrungen macht man, wenn es nicht ideal läuft. Gerade hier im Tagebuch habe ich über solche Dinge ja schon oft gesprochen. Und da wollen wir auch heute ein bisschen drüber sprechen. Es geht um körperliche Fitness. Wir haben ja schon mal über Verletzungen gesprochen, über Verletzungen und Krankheit haben wir schon gesprochen. Heute reden wir ein bisschen über körperliche Fitness. Trifft sich ja ganz gut, dass ich studierter Sportwissenschaftler bin, oder? Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Zeit meines Lebens mit Sport verbracht, also mit der Wissenschaft des Sports und bin ja auch, wer das nicht weiß, Sportlehrer. Das heißt, das ist schon irgendwie ein Thema für mich, permanent im Alltag. Und ich würde mich auch schon als mittelmäßig sportlich bezeichnen. Das heißt, Sport ist auch in meinem Alltag und in meiner Wochenplanung schon Thema. Was hat das jetzt mit Motorradfahren zu tun? Naja, muss ich euch gar nicht groß sagen, eine ganze Menge. Also grundsätzlich denkt man erstmal im ersten Moment, naja, Motorradfahren, man fährt ja deswegen Motorrad und nicht Fahrrad, damit man nicht die ganze Zeit treten muss und auch ein bisschen vorankommt und auch ein paar Kilometer macht. Das stimmt ja auch irgendwie und ich meine, schaut euch mal Motorradfahrer an, die sehen jetzt nicht alle aus, als wären sie gerade aus dem Superheldenkostüm gekommen. Und das muss man natürlich auch nicht und man kann auch so eine Menge Spaß haben und ich sage euch mal eins vorweg, körperliche Fitness auf den ersten Blick hat gar nichts damit zu tun, ob ich gut Motorrad fahren kann. Ich habe auch bei Offroad-Seminaren und Events schon jede Menge Leute gesehen, die sahen überhaupt nicht fit aus. Aber die sind mir echt davongefahren. Sowas gibt's. Das sind dann oft sehr solide Fahrer, die sehr gut mit Gewicht umgehen können. Und damit meine ich nicht nur ihr eigenes, sondern eben auch, was Balancing angeht. Also was Gewichtsverlagerung auf dem Bike, Center of Gravity und so weiter, ihr kennt es, angeht. Damit will ich eben auch sagen, das soll jetzt nicht in die Richtung gehen, dass jeder hier, der meint, er muss eine Weltreise machen, irgendwie vorher ein Jahr lang ins Fitnessstudio rennen muss oder so. Aber körperliche Fitness hat Komponenten, die man unbedingt braucht beim Motorradfahren, vor allem beim langen Motorradfahren und vor allem, wenn man Offroad fährt, wenn man im Gelände fährt. Das fängt schon da an, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich habe so viel Power, dass ich in der Lage bin, meine Karre zigfach wieder aufzuheben oder ich kann so gut fahren, dass ich möglichst wenig umfalle. Die Wahrheit ist natürlich irgendwo in der Mitte. Irgendwann liege ich halt und muss das Ding mal wieder aufheben und da brauche ich ein bisschen Power. Und diese Power hat einmal natürlich irgendwie ganz trivial mit Muskelkraft zu tun, aber viel wichtiger ist eben Kondition. Kondition im Kopf, also Stichwort Aufmerksamkeit, Müdigkeit, aber auch körperliche Kondition in Form von Muskelspannung, Körperspannung. Die ist enorm wichtig beim Offroad-Fahren, überhaupt beim Motorradfahren und ihr wisst es von euch selbst wahrscheinlich und sei es auch das Straßen-Onroad-Fahren, das Kurven- und Serpentinen-Fahren, was man da eigentlich für eine Körperspannung an den Tag legt. Achtet mal auf euch selbst beim nächsten Fahren. Gerade wenn ihr sehr routinierte Fahrer seid, die schon viele Jahre fahren, dann fällt einem das gar nicht mehr so auf. Aber ich finde, gerade wenn man lange nicht gefahren ist, zum Beispiel im Frühling, wenn man eine Winterpause eingelegt hat, dann merkt man erst, wie anstrengend Motorradfahren ist. Oft merkt man es ja erst, wenn man vom Bike wieder abgestiegen ist. Gerade auf so auf Touren, bei langen Fahrtagen oder sei es auch eine ausgedehnte Tagestour und man sitzt nachher im Sessel, auf dem Sofa oder liegt im Bett, dann merkt man, wow, das war doch ganz schön heftig. Und dann denkt man, naja, obwohl das Motorrad mich nach vorne geschoben hat, war das doch irgendwie schon Sport, was hier heute passiert ist. Und das Ganze ist natürlich stark potenziert, wenn ich Offroad fahre. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Heute gibt es einen leckeren Kaffee. Einen leckeren Kaffee gibt es heute. aus meiner wunderbaren Siebfilter-Kaffeemaschine. Leute, wenn ihr einmal Siebfilter-Kaffee getrunken habt, ihr wollt ja nichts anderes mehr. So, körperliche Fitness. Das ist halt genau der Punkt. Inwiefern bin ich in der Lage, über einen langen Zeitraum mit einer gewissen Körperspannung und Konzentration zu fahren? Dieser schmale Grat zwischen ich verkrampfe mich nicht am Lenker und ich habe trotzdem immer eine gewisse Grundspannung ist meines Erachtens die Geheimzutat von gutem, sicherem, kontrolliertem und auch ausdauerndem Motorradfahren. Das ist etwas, das habe ich ja eben schon gesagt, das sieht man einem nicht unbedingt an. Und da habt ihr auch manchmal bei Events Leute oder auch auf Touren Leute neben euch, die sehen viel, viel sportlicher aus als ihr selber. Trotzdem kriegen die das nicht so gut hin und sind auch total fertig. Und meiner Meinung nach kann man sowas auch nur, das ist wie bei anderen Sportarten zum Teil auch, kann man diese Fitness, die man braucht, kann man nur beim Motorradfahren selber bekommen. Deswegen wäre mein großer Tipp, so habe ich das jedenfalls gemacht vor meinen großen Touren, wo ich dann mehrere Wochen am Stück unterwegs war und oft von morgens bis abends auf dem Bock saß, dass ich vorher echt verstärkt Motorrad gefahren bin und mich nicht so naiv da einfach draufgehauen habe. Und dann auch mal mit Gepäck gefahren bin. Klingt jetzt voll übertrieben, aber hat sich wirklich absolut rentiert. Und denkt nächstes Mal an diesen Kommentar, an diesen Impuls, wenn ihr wirklich nach einer längeren Pause aufs Bike steigt. Und fühlt mal in euch selbst rein, wie die Unterschiede sind. Saisonausklang, Saisonanfang oder nach einem richtig langen Tourtag. Ansonsten ist die Frage an den Sportwissenschaftler, was kann ich eigentlich noch tun, um mich ein bisschen fit zu kriegen für die Tour? Naja, also was soll ich da sagen? Sicherlich ist Ernährung ein Thema. Ja, ich bin aber auch nicht der, der sich nur so gesund ernährt. Überhaupt nicht. Also wer unsere Filme schaut, weiß, das Thema bei uns ist eher Grillen, Wurst auf dem Grill und wir trinken auch ganz gerne mal ein Pilzbier. Das ist überhaupt nicht der Punkt, dass man sich nur noch von Rohkost ernährt oder sowas. Dass man aber gerade auf Tour ein bisschen drauf achtet, dass man sich nicht nur scheiße ernährt, ist halt auch wichtig. Und da bin ich ganz froh, dass wir da ein bisschen aufeinander aufpassen auf der Tour und immer wieder beim Einkaufen da denken, einfach auch ein paar gesunde Sachen, also vor allem Vitamine zu kaufen, ja, damit man nicht mit Skorbut nach Hause fährt und ein bisschen auf den Haushalt achtet und dass man, wenn man grillt, eben auch immer ein bisschen was Gesundes dabei hat, denn genauso wie auch Eiweiße, die ich weiß, die sind im Fleisch auch drin, die ja auch dafür wichtig sind, dass ich genügend Power in den Mokis habe für den ganzen Tag. Wisst ihr, dieser Gesamtbewegungsapparat, die ganz großen Muskeln, das ist also vor allem natürlich der ganze Rumpfbereich, also es gibt diesen großen Wirbelsäulen, der heißt Erector Spinae, dann gibt es den Latissimus, der ist oben so über die ganze Schulter rüber, wie so eine Kapuze, die Bauchmuskeln und natürlich auch Oberschenkel. Das sind ja auch riesengroße Muskeln. Die Quadriceps femoris heißen die. Die brauchen einfach sau viel Energie über den ganzen Tag und die sind halt immer ganz schön angespannt. Beim Offroad-Fahren stehe ich ständig auf und setze mich wieder hin. Immer im Wechsel. Kleinen Moment mal eben. Da hab ich mich wohl verschluckt. Ja, und die muss man mit Energie versorgen. Und was ich immer mitnehme, ist zum Beispiel Elektrolyte-Pulver. Ja, und natürlich Magnesium. Da sind wir schon beim Thema Muskelkater. Der kann einem ja einen ganzen Tourtag verhageln durchaus. Und das Gemeine beim Muskelkater ist ja, dass der meistens erst einen Tag später einsetzt. Bei mir ist der übrigens am schlimmsten 2 Tage nach einer richtigen Anstrengung. Richtig gemein. Und man muss seinen Körper ein bisschen lesen können und ein bisschen einschätzen können, um effektiv Muskelkater vorzubeugen, muss man sich mal bewusst werden, was das überhaupt bedeutet. Früher, das habe ich übrigens in der Schule noch so gelernt, früher hat man gedacht, dass Muskelkater mit einer Übersäuerung von Muskeln zusammenhängt. Und zwar mit der Überdosis an Milchsäure, die im Körper entsteht durch den Prozess der Energiegewinnung und die sich dann so anhäuft und dazu führt, dass die Muskeln übersäuern. Daher kommt auch dieser Begriff und dass deswegen die Muskeln so schmerzen. Das hat sich aber als falsch erwiesen und in den letzten 2 Dekaden etwa hat sich die Wissenschaft da komplett geändert und weiß inzwischen, das sind eigentlich ganz kleine Mini-Verletzungen in den Muskelfasern und sogenannte Mikrotraumen. Und diese Mini-Muskelverletzungen, die führen in Summe dazu, dass das weh tut. Und das ist zeitverzögert. Das ist jetzt ja auch die Frage, warum tut das denn dann nicht gleich weh, wenn ich mich quasi mikroverletze beim Sport? Weil tatsächlich diese Verletzung, also die Botenstoffe, wenn man so will, von diesen Verletzungen, also die Nervenverbindungen, nicht direkt anliegen. Und es einfach eine, grob gesagt, einen Moment dauert, bis das Gehirn davon Kenntnis nimmt. Deswegen ist es so. Und deswegen ist es übrigens auch so, man kann sich das auch logisch herleiten, dass ich bei Bewegungen, die ich oft mache, zum Beispiel sportliche Bewegungen, zum Beispiel wenn ich oft Motorrad fahre und wenn ich oft Offroad fahre, dass ich dann nicht mehr so einen Muskelkater habe. Denn mein Körper kennt diese Bewegung, der kann das besser koordinieren und die Muskeln können sich da, ja, vereinfacht gesagt, besser darauf einstellen und eine Routine kriegen. Das bedeutet eben auch, dass es durchaus was bringt, eben regelmäßig zu fahren und sich auf so eine Tour vorzubereiten. Dieses Magnesiumpulver, was ich eben angesprochen habe, das ist jetzt kein Quatsch, das hilft auch bei der Unterstützung. Aber ich kann diese Verletzungen nicht vermeiden, wenn ich einfach nicht an die Bewegung gewöhnt bin. Ihr habt das bestimmt alle schon mal gemerkt. Nehmen wir mal an, ihr seid Läufer. Nicht so krass wie Steph, unser Hörer. Shoutouts an dich, Steph, der Ultramarathon läuft, sondern ein normaler Läufer, der 1, 2, 3 Mal die Woche joggen geht. Wenn ihr das regelmäßig macht, dann habt ihr davon keinen Muskelkater. Überhaupt nicht. Das macht euch nichts mehr aus. Wenn ihr aber das erste Mal laufen geht nach einem halben Jahr, habt ihr wahrscheinlich wahnsinnigen Muskelkater. Oder auch, wenn ihr mal eine richtig lange Wanderung macht. So, das Laufen macht euch dann nichts aus, aber keine Ahnung, mal als Beispiel, ihr geht einen Tag boxen oder so. Und am nächsten Tag tut euch alles weh. Und zwar nicht, weil ihr ständig die Punches vom Gegner einstecken musstet, sondern weil die Bewegung so ungewohnt ist. Und zwar was Dynamik, was die Range of Motion, also die Bewegung selbst, so wie ich den Arm beispielsweise bewege, aber auch zum Beispiel die Geschwindigkeit, so, weil das einfach ungewohnt ist für euren Muskelapparat und sich dadurch kleine Verletzungen bilden. Und die müssen dann erstmal geheilt werden. Das Gute ist, wenn ihr eurem Körper ein bisschen Zeit gebt, sich zu erholen, so sagen wir mal so 1, 2, 3 Tage, dann sagt der Körper, ja, okay, das scheint eine Belastung zu sein, da muss ich mich ein bisschen für aufrüsten. Und was macht der? Der verstärkt die Muskeln, es geschieht ein Muskelaufbau, aber auch alles andere wird nach und nach verbessert. Die intramuskuläre Koordination, die intermuskuläre Koordination, also Muskeln untereinander, innerhalb des Muskels. Und letzten Endes wird dieses Bewegungsmuster richtig gut in eurem Nervensystem abgespeichert. Und das nennt man übrigens Superkompensation. Deswegen braucht man auch immer ein paar Tage Pause nach einer großen Anstrengung, damit der Körper sich ein bisschen drauf einstellen kann und sich quasi aufrüsten kann. Beachte ich das nicht, dann wirtschafte ich meinen Körper nach und nach in Grund und Boden. Das ist so ein Fehler, den übrigens so irgendwelche übermotivierten Fitnessstudio-Junkies machen. Die gehen jeden Tag trainieren und geben ihrem Körper gar keine Pause mehr, um sich mal ein bisschen zu erholen, die Reserven, die Akkus wieder aufzufüllen und noch eine Schippe draufzulegen. Im optimalen Fall also gebt ihr eurem Körper ein paar Tage Pause und gebt dann einen neuen Reiz, sodass man sich immer mehr steigert und dass sich das alles immer mehr festigt. Dieser kleine Theorieausflug, Leute, der soll euch helfen dabei, in Zukunft sich Gedanken zu machen, wie kann ich mich auf sowas gut vorbereiten und was für Dinge sollte ich eigentlich einspeichern. Und wer jetzt die ganze Zeit mitgedacht hat, der weiß, der kann sich auch denken, dass es eben nichts oder kaum etwas bringt, wenn ich vorhabe, eine große Offroad-Tour zu fahren und gehe dann und denke mir so, oh, ich muss mich darauf vorbereiten, also schemme ich jeden Tag die Eisen und gehe alle 2 Tage joggen. Na klar, kriege ich dann eine gewisse Grundfitness und jetzt schließe ich den Bogen, habe auch ein bisschen Muckikraft, um die Karre wieder aufzuheben. Aber ich kann damit keine ideale Vorbereitung für das, was wirklich von meinem Körper verlangt wird, leisten. So, machen wir mal einen Strich drunter, ein kleines Fazit. Ihr solltet, wenn ihr euch vorbereiten wollt, wenn ihr euch eine Fitness erarbeiten wollt, dann solltet ihr einfach Motorrad fahren. Möglichst viel und versuchen, die Situationen, die wahrscheinlich auf euch zukommen, vorher regelmäßig zu provozieren. Das kann man im Alltag nicht immer. Das lässt sich mit Berufsleben und so weiter nicht immer vereinbaren. Aber es ist gut, das im Hinterkopf zu haben. Und wenn man dann feststellt am ersten Tag der Tour, ich habe das gar nicht gemacht und am zweiten Tag merkt, oh mein Gott, mein Körper stirbt gerade an Schmerzen, dann weiß man zumindest warum. Da muss man vielleicht doch ein Pilzbier mehr trinken abends, damit die Schmerzen etwas nachlassen. Naja, aber hat man das mal gehört, ne? Und im Sinne unserer virtuellen Weltreise, die wir hier gerade planen, über die Folgen, ist das sicherlich ein Punkt, ein Thema, das eine Rolle spielen sollte während der Vorbereitung. Und seien wir mal ehrlich, Leute, sich per Training in Form von Motorradfahren aufs Motorradfahren vorzubereiten, klingt nicht nach dem schlechtesten Training, oder? Naja, übrigens, jeder hat ja so seinen Schwächepunkt, habe ich euch schon mal gesagt. Jetzt wird sehr intim, Leute, was mein Schwächepunkt ist. Ich habe einen ganz empfindlichen Hintern. Deswegen rede ich auch immer im Podcast so viel über Sitzkissen und die richtige Hose und so, weil ich da wirklich empfindlich bin. Vielleicht fahre ich deswegen auch so viel im Stehen. Manche sind da echt mega unempfindlich, ne? Da wundere ich mich immer, da sage ich dann immer so, ey, Alter, ich kann es nicht glauben, dass du immer noch die Original-Sitzbank da drauf hast, ne? Ich habe fast noch nie ein Reisebike mit Original-Sitzbank gefahren, weil ich das überhaupt nicht aushalte. Auch jetzt meine jetzige Sitzbank wurde ja extra für mich neu bepolstert und bezogen und so. Ja, so viel dazu. Ich wollte noch mit euch ein bisschen reden über Helme, aber bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz ein Feedback von Frank reinbringen. Frank, du hast aufs letzte Tagebuch geantwortet und beim letzten Tagebuch, da ging es ja vor allem über die Art zu reisen. Also Stichwort Perlenschnurreise, sternförmige Reise und so weiter. Und Frank hat geschrieben, was er bereits zweimal gemacht hat, ist eine weitere Strecke im Perlenmodus zu fahren und dann die Mopete stehen, um dann die Mopete stehen zu lassen. Er ist zum Beispiel über den Balkan, nach Griechenland und so weiter gefahren. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Frank, vielleicht kannst du noch mal zum Besten geben, vielleicht hast du auch Bock, mal einen Audiokommentar zu machen, wie du das denn geregelt hast mit den Unterkünften da. Das finde ich nämlich spannend. Und über wie viel Zeit sich das gezogen hat. Eigentlich ist es ja, ich nenne das mal so On-Off-Reise, ist es ja die beste Möglichkeit, wirklich Motorrad zu reisen und auch Fernreisen zu machen, ohne dass man ein Sabbatical nehmen muss oder sowas. Dass man sagt, pass auf, ich habe im Jahr halt nur so und so viele Tage oder Wochen Urlaub und ich fahre soweit ich kann und soweit ich will und da lasse ich mein Motorrad stehen und im nächsten Jahr oder in einem halben Jahr fliege ich dahin oder fahre dahin oder so mit dem Zug oder keine Ahnung und fahre von dort aus einfach weiter und lasse meinen ganzen Scheiß da. Ist eigentlich genial. Ist eigentlich eine super, super Methode. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, ob das was für mich wäre. Mich würde halt mega interessieren, wie hast du das denn gemacht mit den Stellplätzen? Also hast du da wirklich unterwegs die Augen offen gehalten und so? Und man muss ja auch Vertrauen haben, wenn man da mal so ein halbes Jahr so ein Motorrad mit allem Scheiß hinstellt und so. Und was bedeutet das kostenmäßig? Und das würde mich mal interessieren, Frank. Vielleicht kannst du da nochmal was zu schreiben oder zu sagen. Reden wir nochmal just über Helme, liebe Leute. Ich habe ja schon mal ein Helm-Spezial gemacht im Bearcast und ihr wisst ja auch ungefähr, wo so meine wichtigen Ansprüche an Helm sind. Aber vielleicht können wir nochmal über unsere virtuelle Weltreise sprechen und gemeinsam überlegen, welcher Helm könnte denn da ideal sein? Ich würde nochmal differenzieren vorweg, fahre ich allein auf Weltreise oder mit mehreren? Denn ich finde, allein ist ja der Kontakt nach außen noch viel wichtiger als zu zweit. Und ihr wisst ja, dass ich bin ja bekennender Klapphelmfahrer, auch wenn ich ihn nicht mehr so viel aufklappe wie früher. Das hat einfach damit zu tun, dass mir der Sicherheitsaspekt immer wichtiger geworden ist von einem geschlossenen Helm. Denn sonst würde ich hier einen Strich drunter machen und sagen, Leute, das Beste kann doch eigentlich nur ein richtig offener Helm sein. Nicht nur, dass ich dann viel mehr mitbekomme von der Natur, den Gerüchen und allem, sondern besseres Sichtfeld habe und letztlich natürlich auch, und das finde ich fast den wichtigsten Aspekt, ich trage ein Gesicht raus in die Welt, in die fremden Kulturen. Und mit meinem Klapphelm habe ich das halt oft erlebt auf Reisen, dass sich so im wahrsten Sinne des Wortes Türen öffnen. Es macht einfach einen anderen Eindruck, wenn ich in ein mini von der Welt fast abgeschnittenes Kaff irgendwo in Rumänien fahre oder in Bulgarien oder noch viel weiter weg und sehe auf der Straße Menschen sitzen, Kinder spielen, was auch immer und kann denen wirklich in die Augen schauen, die können mir in die Augen schauen und sehen einfach einen Motorradfahrer, das sehen die vielleicht auch nicht jeden Tag auf so einem vollgepackten Reiseross und die können mir ins Gesicht sehen und kriegen von mir erstmal gleich ein Lächeln zugeschickt, ne? Ein freudiges Lächeln, das sagt, ey, boah, cool, dass ich hier mal, wenn auch nur ein paar Sekunden bei euch sein darf. Und ich bin einfach open-minded und freue mich, hier andere Menschen zu treffen. Das ist halt was ganz anderes, als wenn ich da mit meinem Enduro-Helm, der eh schon ein bisschen aggressiver aussieht durch den Schirm und das zulaufende Kinn vorne und so, und dann auch nach verspiegelten Brille fahre. Ich fahre ja öfter so, vor allem Offroad. Ich versuche aber, wenn ich wirklich unter Menschen bin, unter Menschen fahre, das zu vermeiden. Und dann eher mit offenem Helm zu fahren, eher wirklich so, dass man mein Gesicht auch sieht, maximal halt eine Sonnenbrille aus funktionalen Gründen aufhabe und ich so halt die Gelegenheit habe, auch mal eben wo ranzufahren und mit Menschen zu sprechen. Sei es, um nach dem Weg zu fragen oder irgendwas anderes herauszufinden. Wo ist hier eine Tankstelle? Das ist die häufigste Frage wahrscheinlich. Wo kann man hier einkaufen? Und wenn ich den anschreie durch meine Brille hindurch und meinen Helm hindurch, ist es halt eine ganz andere Nummer, als wenn ich wirklich ein Gesicht habe. Klar kann man den Helm auch einfach absetzen. Aber Leute, ihr wisst selbst, man ist faul und man muss das vielleicht auch öfter mal machen und dann setze ich den halt nicht immer ab. Und deswegen finde ich einfach die Möglichkeit, das aufzuklappen, mit all den Vorteilen, die ein komplett offener Helm bieten würde, genial. Ne? Denn wenn ich durch Ortschaften fahre, dann klappe ich den gerne auf und atme auch mal tief ein, so blöd das klingt, um die von den ganzen Imbissen an der Straße, die Gerüche einzusaugen, wenn man durch Wälder fährt, um die Gerüche aus dem Wald, von den Bäumen einzusaugen. Ich liebe den Geruch von Pinienwäldern, gerade in Hitze, wenn das so wunderbar in der Luft liegt, das ist ein Traum. Überhaupt Hitze, es ist natürlich auch viel kühler. Ich meine, was nützt einem die beste Kühlung eines Helms mit 1000 Klappen und so weiter, wenn ich das vergleiche mit einem wirklich offenen Helm, wo ich die volle Breitseite an Luft abbekomme. Er sieht natürlich ein bisschen dämlich aus, sage ich euch, wie es ist. Fand ich vor 10 Jahren auch noch affig, so ein Helm. Inzwischen denke ich mir, so what? Ja, also ich sehe mich ja von außen nicht und die Vorteile überwiegen da einfach und das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Überhaupt gar kein Thema mehr für mich. Deswegen war ich auch heilfroh, als dann endlich die ersten Enduro-Helme mit Klappfunktion rauskamen. Aktuell fahre ich einen Schubert, und zwar diesen E1, aber in der Touratec-Edition. Den muss man nicht unbedingt haben. Der hat, meine ich, kaum Unterschiede zum E1. Ich glaube nur, dass er ist vom Design ein bisschen kantiger. Er hat hinten, ich glaube, das hat der E1 nicht, wenn ich mir das richtig gesehen habe. Also ich hatte den E1 auch schon mal auf und in der Hand. Der hat hinten nicht keine Brillenbefestigung, wenn man dann mal mit Brille fahren will. Und ansonsten ist er schon ziemlich gleich. Interessant übrigens an der Stelle ist, kleiner Exkurs, der Klapphelm von Touratec wurde früher von Schubert gefertigt. Ja, übrigens habe ich an anderer Stelle schon gesagt, Schubert hat ja nicht die ideale Arbeitgeber Atmosphäre, habe ich so gehört. Aber die Qualität stimmt bei Schubert und das stimmt sie schon sehr, sehr lange, meines Erachtens. Inzwischen kommt ein bisschen was nach, gibt es immer mehr. Johnny hat ja gesagt, sein Helm hat auch immer treue Dienste geleistet. Johnny, vielleicht kannst du hier nochmal runterschreiben, welcher das genau war. Der ist jetzt leider kaputt. Johnny fährt jetzt einen Climb. Den Krios finde ich auch sehr gut. Er ist vor allem viel leichter als mein Helm, hat aber allerdings keinen Klappmechanismus mehr. genial aber bei so einem Helm ist, und ich finde, das ist auch ein großes Auswahlkriterium, wenn ich auf große Reise gehe. Was für einen Verschluss hat der eigentlich? Mit was komme ich gut aus? Ich mag eigentlich am liebsten den guten alten Doppel-D-Verschluss. Hat meiner jetzt leider nicht, er hat diese elende Ratsche. Finde ich nicht so geil. Denn irgendwie ist bei mir ideal immer genau der Punkt, den man nicht ratschen kann. Der ist immer irgendwo zwischen zwei von diesen Zähnen. Und Doppel-D kann ich ja genau völlig stufenlos einstellen. Irgendwann, ich bin so lange Doppel-D-Helm gefahren, dass ich irgendwann so weit war, dass ich selbst mit den dicksten Handschuhen den noch mit einer Hand zumachen konnte. Da war ich ganz stolz drauf. Nee, den finde ich wirklich am besten. Aber dieses System vom Cryos ist auch wirklich sehr, sehr gut. Der ist mit so Magneten, der sucht sich den immer ganz schnell und verschiebt sich dann ineinander. Ist genial. Den gleichen Verschluss habe ich witzigerweise an meinem Helm für Snowboard und Skifahren. Der ist, glaube ich, von Oakley. Der hat genau das gleiche Prinzip. Es ist wirklich genial. Und man kann es halt auch sehr, sehr gut einstellen. Ich finde eigentlich diese Ratsche am ungünstigsten. Außer, dass sie schnell geht. Es geht halt sehr, sehr schnell. Das ist vielleicht der Vorteil. Ich hänge meinen Helm liebend gerne an meine Handguards. Da ist ja so eine Verbindung bei den Handschützern am Motorrad zum Lenker selber. Und da hänge ich den unglaublich gerne dran, weil das super schnell geht, wenn man den Helm... Und da fällt er halt nicht runter und da ratsche ich den schnell fest. Dafür ist es wirklich genial. Ja, Touratech hat inzwischen nur noch Helme von der Firma Nex. Vorher war nur der Integralhelm von Nex. Der war nämlich nicht von Schubert. Und im gleichen Zuge der Umstellung des Companieros wurde auch der Helm jetzt komplett umgestellt. Kommt beides jetzt aus Portugal. Ein Schelm, wer da vermutet, dass in einer höheren Etage bei Touratech jetzt jemand aus Portugal sitzt und da ein Joint Venture eingetütet hat. Über die Qualität kann ich nichts sagen. Ich hatte noch keinen in der Hand. Als ich das letzte Mal bei Touratech war, hatten sie den noch nicht da rumliegen. Von den Daten her ist er besser als meiner. Er ist deutlich leichter, hat Carbonanteile. Tja, weiß ich nicht, kann ich euch nicht viel zu sagen. Der Preis ist allerdings noch immer noch sau hoch. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch mal links und rechts gucken, was es da noch so gibt. Ich würde auf jeden Fall mit einem Enduro-Helm fahren. Wir haben ja, wie gesagt, schon an anderer Stelle darüber geredet. Ich liebe die Form einfach eines Enduro-Helms und dabei geht es mir noch nicht mal nur um die Optik. Die finde ich halt auch cool, weil ich ja aus dem Offroad-Bereich komme. Aber ich versuche den Helm inzwischen. Früher hatte ich auch noch extra einen Motocross-Helm und so. Das habe ich alles nicht mehr. Ich fahre nur noch mit meinem Helm. Und ich nutze ihn also auch wirklich zum Crossfahren und zum den ganzen Tag mal Enduro und Offroad fahren. Und da ist es einfach besser, wenn ich möglichst viel Luftraum habe vorne. Da kommt einfach mehr Luft rein, denn beim Offroad-Fahren kann ich ihn nicht aufklappen. Das geht nicht, das ist mir zu gefährlich. Und deswegen bin ich froh über sämtliche weite Durchlüftungsmöglichkeiten, die dieser Helm bietet. Ich liebe sowieso Luft, deswegen fahre ich auch immer mit der Brille. Wenn ich zum Beispiel schnellere, weite Etappen fahre, auch auf der Autobahn fahre ich eigentlich immer mit der Brille, weil ich gerne viel, viel Luft abbekomme. Für mich ist es ein ganz wichtiger Teil des Motorradfahrens. Andere, ne, da ich erinnere mich dran, ich habe ja erst mit dem Jay beim Hitze-Podcast drüber gesprochen, dass das eben ein großes Thema ist für mich, dass die Belüftung stimmt und dass ich so ein Feedback von der Umwelt brauche. Da ist jeder auch ein bisschen anders. Also wie gesagt, auf der letzten Tour ist mir aufgefallen, es gibt einfach genug Leute, die fahren auch bei größter Hitze, wenn es geht, immer mit Visier zu. Ja, könnt ihr mir mal schreiben, wie das bei euch ist mit dem Helm. Also, ich würde mir einen Enduro-Helm holen, ich würde mir einen Enduro-Klapphelm holen. Ich bin froh darüber, dass der Markt inzwischen ein bisschen mehr bietet, wobei wahrscheinlich die Nachfrage noch nicht ganz so groß ist danach, weil viele sich noch dafür sträuben, irgendwie, wenn sie einen coolen Enduro-Helm haben wollen, als Klapphelm zu fahren. Dabei ist es meiner Meinung nach wirklich das Allerbeste, was man machen kann. Er sollte nicht allzu schwer sein, gerade wenn man so wie ich da immer noch eine Funke ranklemmt und dann manchmal auch noch eine GoPro-Kamera oder sowas, dann wird das Ding ja immer schwerer. Meiner ist leider nicht so leicht. Also ich meine, meiner wiegt ungefähr 1500 Gramm. Kann ich gleich nochmal schauen. Der Cryos bewegt sich Richtung 1 Kilo, also deutlich, deutlich weniger. Schauen wir mal ganz kurz. Adventure Mod heißt der. Gewicht. So, sind wir live dabei, wie ich das recherchiere hier. So, da haben wir ihn. 1600 Gramm, also sogar mehr als 1,5 Kilo. Das ist heftig, Leute. Das ist heftig. Das merkt man schon, wenn man den ganzen Tag auf dem Kopf hat, wenn da Wind gegendrückt, wenn man ihn hoch und runter bewegt. Wobei ich gerade sehe, dass der, das wundert mich jetzt, ja, dass der Krios von Clime gar nicht so viel leichter ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, dem fehlt ja die Auto, dem fehlt ja der Klappmechanismus immerhin. Das ist ja krass. 1400 Gramm wiegt der. Gerade mal 200 Gramm weniger. Klar ist das schon was, ist schon eine Ansage, aber ich dachte, dass der wirklich nur ein Kilo wiegt. Krass, krass. Das spricht gegen diesen unglaublich teuren Helm, der mich fragt. Was fahrt ihr denn so für Helme? Worauf schwört ihr? Wie oft kauft ihr euch eigentlich neue Helme? Kauft ihr euch alle paar Jahre einen neuen, wie man das soll, weil der ja irgendwann spröde wird? Ich müsste, glaube ich, bald mal wieder einen neuen haben, habe aber eigentlich noch keinen Bock, weil der sich so wunderbar meinem Kopf angepasst hat, der Helm. Jo, das soll es erstmal gewesen sein mit dem heutigen Tagebuch. Es war mir eine helle Freude, liebe Leute, dass ihr dabei wart. Wir starten in eine wunderbare Offseason mit einer Tour natürlich. wir werden nochmal einen Eintrag machen bei Patreon, wo ihr genau sehen könnt, über welche Internetseite ihr verfolgen könnt, wo wir sind. Und da wir durch Deutschland fahren, bietet es sich natürlich an, dass wenn ihr in der Nähe seid, bei der letzten Tour habt ihr schon alle geschrieben, ey, wenn ihr hier durchkommt, sagt Bescheid, treffen wir uns, könnt bei uns im Garten pennen. Also wir wollen uns jetzt nicht aufdrängen, aber wenn ihr Bock habt, euch mit uns zu treffen und wir ein bisschen über Benzin quatschen, sehr, sehr gerne, meldet ihr euch einfach. So richtig eine Tour haben wir noch nicht ausgearbeitet. Wir machen das sehr auch witterungsabhängig. Idee ist, erstmal Richtung Harz zu fahren und dann weiterzuschauen. Mal gucken, ob es dann Richtung Norden geht, Richtung Ostsee. Vielleicht ein bisschen nach Polen noch, über die Tet. Einmal Kissing-Kaschubei, sag ich mal. Oder, wenn das Wetter da besser ist, dass wir uns wirklich eher Richtung Süden, Richtung Süddeutschland, Schwarzwald, vielleicht auch Bayern sogar durchschlagen. Mal schauen. Wir sind gespannt, wir freuen uns schon drauf. Ich freue mich auf die kommenden Poddies, die hier erscheinen. Kleiner Tipp, schaut mal wirklich regelmäßig bei Instagram rein. Da versuche ich jetzt immer regelmäßig vorher anzusagen, was die Woche alles ansteht. Wir versuchen momentan auch ein bisschen den Fokus noch mehr auf hier Patreon, auf das Angebot zu legen, damit ihr immer schön schöne Dinge in die Ohren reinmassiert bekommt. Bis bald, Leute. Ciao, ciao, euer Howie Hausen. Bis bald.